Der Predigttext für diesen letzten Sonntag nach Epiphanias steht beim Apostel Paulus im zweiten Brief an die Korinther im vierten Kapitel. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, ein schneller, abrupter Zeit- und Ortswechsel. Wir schreiben den 11. Juni 1988. Es ist die Hochzeit der Apartheid in Südafrika und die Hochzeit der internationalen Proteste gegen die Rassentrennung. Im Wembley-Stadion London findet an diesem Tag ein gigantisches Solidaritätskonzert für Nelson Mandela statt, den seit Jahrzehnten inhaftierten Führer des Afrikanischen Nationalkongresses, der für die Überwindung der Apartheid gekämpft und geworben hat. Zahlreiche internationale Popgrößen sind da, von Bryan Adams über Peter Gabriel bis UB40. 78 Acts, 72.000 Besucherinnen im Stadion, 600 Millionen Menschen sehen die Übertragung im Fernsehen. Als Überraschungsgast hat Stevie Wonder zugesagt. Er kommt mit Band, sein Set ist aufgebaut, er läuft schon backstage die Rampe zur Bühne hoch, da bemerkt er zu seinem Entsetzen, eine Festplatte für seinen Synthesizer fehlt. Ohne die kann er nicht auftreten. Stevie Wonder verlässt unter Tränen den Backstage-Bereich, ohne einen einzigen Ton gespielt oder gesungen zu haben. Jetzt müssen die Veranstalter umplanen, ganz schnell. Doch das Publikum warten zu lassen, bis das Set der nächsten Band aufgebaut ist, das dauert viel zu lange. Um die entstehende Pause zu überbrücken, holen sie kurzerhand eine junge, unbekannte Künstlerin aus dem Backstage, Tracy Chapman. Eine Frau, ein Mikro, eine Gitarre. Perfekt, um die Umbaupause auf der Bühne zu überbrücken. Aber es muss schnell gehen. Sie steht ganz allein am Rand der Riesenbühne. Die Zuschauer im ausverkauften Wembley-Stadion sind bewegt, laut, ausgelassen. Und dann beginnt sie zu singen. Unplugged. Schon nach wenigen Takten gerät das Publikum in ihren Bann. Es wird ganz leise in Wembley. Und Tracy Chapman singt Fast Car. Sie singt von einer Frau, die dem Kreislauf von Armut und Abhängigkeit zu entkommen versucht. Sie singt leise und eindringlich, kraftvoll und doch immer wieder abgebrochen, kämpferisch. Innerhalb von 3 Minuten wird Tracy Chapman zum Weltstar. Nur mit ihrer Gitarre und ihrer Stimme und ihrer Idee. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Oh nein, ich nicht. Ich werde nicht verfolgt. Ich werde auch nicht unterdrückt, weil ich nämlich weiß, männlich, privilegiert und einigermaßen alt bin. Aber ich kenne solche Geschichten, Unterdrückungsgeschichten, wie Paulus sie erlebt und erzählt, zur Genüge. Sie gehen selten gut aus, wie bei Tracy Chapman. Meist enden sie tödlich, wie bei Anne Frank. Oder bei Paulus. Oder bei Jesus. Es ist zum Verzweifeln. 1,1 Millionen Menschen ermordet allein in Auschwitz und seinen Nebenlagern. Die meisten davon Jüdinnen und Juden, aber auch Sinti und Roma, Schwule, Lesben, Kommunisten, Sozialisten, Pazifisten, Zeugen Jehovas, Menschen mit Behinderungen, sogenannte Asoziale. Und heute denken Menschen mitten in Deutschland, Rechtsradikale, über massenhafte Deportationen und Ausbürgerungen nach. Haben wir nichts gelernt? Glauben wir wirklich, wir könnten wieder von der Volksgemeinschaft reden, die am besten unter sich bliebe und nicht am Ende da landen, wo einst die Gaskammern standen? Nein, ich werde nicht verfolgt. Und deshalb will ich dafür sorgen, dass bei uns niemand verfolgt wird. Niemand in Deutschland verfolgt wird, wegen gar nichts, außer von Strafverfolgungsbehörden. Ich will dafür sorgen, dass man bei uns ohne Angst Kippa tragen kann und zur Synagoge gehen, dass zwei Männer in der Öffentlichkeit einander küssen können, dass zwei Frauen gemeinsam Mütter werden dürfen, dass jeder und jede seinen Lebensentwurf, ihren Lebensentwurf finden und leben darf und dass jeder und jede den Lebensentwurf anderer genauso respektiert, wie er, wie sie erwartet, dass der eigene Lebensentwurf respektiert wird. Denn das ist der Schatz, den wir in diesen irdenen Gefäßen in unserem Leib haben, unsere Würde als Mensch. Moment mal, denken Sie jetzt vielleicht, Paulus redet nicht von Menschenwürde. Natürlich nicht. Das Wort kommt bei ihm nicht vor, der Begriff ist viel jünger. Er stammt vermutlich aus dem späten 15. Jahrhundert und entwickelt sich zu seinem heutigen Gehalt seit der europäischen Aufklärung im 17. Jahrhundert. Aber seine Wurzeln reichen tief in die Philosophie der Antike, in die jüdisch-christliche Tradition, in die jüdische Tradition, aus der Paulus stammt, in die christliche, deren Herzschlag er wie kein anderer bestimmt hat. Aber es stimmt, Paulus redet nicht von Menschenwürde. Er redet von ihrem Wesenskern und er redet davon, wie man sie erkennt. Es lohnt sich, den ersten Satz unseres Predigttextes einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Erleuchtung, Enlightenment, Aufklärung. So erkennen wir die Menschenwürde durch das Licht der Aufklärung in unserem Herzen. Licht von Gott, dem Schöpfer des Lichts, dem es gefällt, das Dunkel hell zu machen. Paulus spielt auf die ersten Sätze der Bibel an. Gott, der Lichtmacher, über der Finsternis der Urflut, in der Finsternis unserer Herzen. Und was wird erkennbar in diesem Licht des Herzens? Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das, liebe Schwestern und Brüder, das ist der Kern unserer Menschenwürde. Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Unerleuchtet, unaufgeklärt ist da nämlich nichts zu erkennen. Es ist wie im Evangelium. Vor dem Aufstieg auf den Berg der Verklärung. Die Jünger sehen Jesus täglich in allen möglichen Situationen. Sie sehen einen der ihren, staubige Sandalen an den Füßen, ein fleckiges Obergewand. Nach einem langen Marsch stecken noch Dornen im Saum und Schweißgeruch im Stoff. Sie erleben einen oft begeistert, aber oft auch müde wirkenden Jesus. Manchmal zornig und schroff, manchmal traurig und verschlossen. Sie hören neben einleuchtenden Sätzen auch unverständliche Rätselworte. Und nicht zu vergessen die ganz banalen Sätze des Alltags. Was gibt's heute zu essen? Wohin gehen wir morgen? Hat jemand ein Taschentuch? Das ist die tägliche Sicht der Jüngerinnen und Jünger auf Jesus. Ein Vorbild sicherlich, auch ein charismatischer Lehrer, aber aus der Nähe betrachtet dann doch einer wie du und ich. Manchmal sogar ganz schön merkwürdig. Und dann aus heiterem Himmel eine lichte Wolke. Unter ihr. Was soll das eigentlich sein? Eine lichte Wolke. Unter ihr entsteht die Erleuchtung, die Aufklärung über Jesu wahre Natur. Er beginnt selbst zu leuchten. Er wird angestrahlt aus dieser lichten Wolke. Oder strahlt er tatsächlich von innen? Überirdisch hell, durchsichtig für die Herrlichkeit Gottes, der sich zu ihm bekennt. Dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, im Angesicht des Menschen Jesu und deshalb in jedem Menschen, das ist unsere Würde. Aber das sieht man nicht ohne weiteres. Um zu sehen, dass wir, dass jeder von uns die Herrlichkeit Gottes spiegelt, braucht es Licht von oben, braucht es den hellen Schein im Herzen, den Gott anzündet. Das, liebe Gemeinde, ist Aufklärung. Nun kann ich heute nicht von Aufklärung sprechen, ohne den furchtbaren Mangel an Aufklärung jedenfalls zu benennen, den die Forumstudie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche ans Licht gebracht hat. Nur 19 von 20 Landeskirchen haben im vertraglich vereinbarten Umfang Akten geliefert. Neben den schrecklichen Untaten, die die über 2200 Opfer erleiden mussten, ist das in meinen Augen die schlimmste Erkenntnis aus der Studie. Der mangelnde Wille oder die mangelnde Fähigkeit zur Aufklärung. Wenn Mitarbeiter unserer Kirchen in den Gesichtern von Jungen und Mädchen, von Jugendlichen und Schutzbefohlenen nicht die Herrlichkeit des Schöpfers erkennen, sondern sie zum Objekt ihrer eigenen Lustgewinnung machen, dann ist das fürchterlich genug. Aber wenn dann die Kirche meint, die Herrlichkeit Gottes doch eher im Goldglanz ihrer Gottesdienste, im Nimbus ihrer Amtsträger, im Ruf der Institution erkennen zu können, dann irrt sie gewaltig. Dann hat die Kirche Teil an der Sünde des Missbrauchs, die von Menschen in ihrer Mitte begangen wird. Die Herrlichkeit Gottes wohnt gerade in seinen geschundenen Kreaturen. Sie lebt unter der Armutsgrenze. Sie strahlt unter der Dornenkrone. Es ist, als hätten wir unseren Paulus nie gelesen. Und darum muss die Kirche noch viel mehr als bis jetzt Licht ins Dunkel bringen, verhindern, was zu verhindern ist und was geschehen ist, rückhaltlos aufklären. Liebe Gemeinde, am Anfang der Predigt habe ich von Tracy Chapman erzählt. Ich war einer der 600 Millionen vor dem Fernseher und sah die afroamerikanische Frau mit ihrer Gitarre ein ganzes Stadion zum Innehalten bringen. Ich hörte ihre kehlige, trotzige, ihre zarte und gleichzeitig entschlossene Stimme, die vom Versuch sang, trotz aller Widrigkeiten, ja in aller Finsternis, zu lernen, was Leben ist. Auch sie benutzte das Wort Menschenwürde nicht, aber das war auch gar nicht nötig, denn sie beschwor die Würde des Menschen, des geschundenen Menschen, durch ihre Präsenz, durch ihre trotzig hoffnungsfrohe Musik. In einem ganz anderen kulturellen Code als heute der Frauenchor unserer Domkantorei. Viel verhaltener und indirekter. Britons Musik dagegen zielt auf den Kern der Menschenwürde als Gottesbild. Sie besingt, sie beschreibt Jesus Christus als Gottesbild unter uns. Die mittelenglische Dichtung besingt das Wunder der Menschwerdung, der Erscheinung Gottes im Fleische, vor allem in Maria, seiner Mutter. Theologische Spekulation und dichte Bildsprache verweben sich zu klaren Melodien, zu atemlosen Kaskaden einander verfolgender Stimmen, zu tauperlenden Arpeggien in der Harfe und zu vollen Akkorden. Zart, strahlend, klar, streng auch, zuweilen überirdisch schön. Danke dafür. Und ja, liebe Gemeinde, auch das darf sein. Ja, das muss auch sein. Gott kann und will auch im Wahren, Schönen und Guten erkannt und erfahren werden. Wie sollte er sonst erkennbar und erfahrbar sein, wenn er sich unter dem Gegenteil des Wahren, Schönen und Guten verbirgt? Wunder der Menschwerdung. Es muss zur Menschwerdung des Menschen führen. Aber es, und das ist das Paradox des Glaubens, es führt wie durch die Geburt im Stall, durch den Tod am Kreuz. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, schreibt Paulus, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Wie das aussehen wird, weiß ich nicht. Noch stehe ich wie Moses voller Fragen vor dem brennenden Dornbusch, der doch nicht verbrennt. Aber gerade weil ich nicht weiß, wie das Auferstehungsleben offenbar werden wird an unserem Leib, konzentriere ich mich auf das Licht im Herzen. Denn das lehrt mich sehen. Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Menschen. Im Angesicht jedes Menschen. Amen.